Hallo, ich bin der Hannes und ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Es geht heute um das Thema Proteine. Es wird es überall mitkriegen, vielleicht auch selber nehmen. Es gibt einen richtigen Protein-Hype und ich habe heute jemanden bei mir, der was sich mit dem Thema richtig auskennt, nämlich den Dr. Alexander Nowotny. Er ist der Gründer der Marke Mukki, die was gerade in Österreich sehr gehypt wird und wirklich schon ganz, ganz vorne mitmischt mit regionaler Milch von der Salzburgmilch. Also sehr, sehr spannend. Er hat das Thema studiert, er hat da selber ein Unternehmen gegründet und hat sich selber zum Ziel gesetzt, das hochwertigste Protein zur Verfügung zu stellen. Und das nicht nur als Pulver, sondern auch als Convenience-Produkt. Und über all das Thema, was das macht, auch mit den Menschen, wo der Trend herkommt und wie er sich weiterentwickeln wird, das alles jetzt gleich nach dem Intro.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Alexander, voll schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich muss sagen, heute in der Früh beim Aufstehen habe ich mir gedacht, ich freue mich total auf den Podcast, weil das Thema, über das, was wir zwar heute reden dürfen, das Thema Proteine, ist ja in aller Munde. Und mit dir habe ich da heute einen wirklichen, ja, wie soll ich sagen, Vollprofi sitzen, einen Top-Experten, nämlich nicht nur einen Arzt, der sozusagen darüber spricht, sondern du hast ja selber was entwickelt und über alles das werden wir heute reden. Danke, dass du gekommen bist und dass du Zeitnummer hast.
Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein und liebe das Thema Protein naheliegenderweise auch.
Absolut, ja. Alexander, jetzt ist ja das Thema sehr vielschichtig. Ein richtiger Protein-Hype, glaube ausgehend von der USA vor doch einigen Jahren, aber das wirst du uns besser erklären können. Und jetzt kommen aber schon die ersten kritischen, mahnenden Stimmen, auch von Ärzten, auch von Ernährungsexperten, die sagen, zu viel, zu früh, vielleicht mit 14, 15 fangen die Burschen schon an, Proteine zu nehmen, die gesundheitliche Wirkung ganz schlecht dann im Alter. Also da passiert jetzt gerade sehr, sehr viel. Also es war ja erwartbar, immer wenn ein Hype kommt, kommt dann sofort irgendwie die Gegenfront. Ja, also sehr vielschichtig das Thema.
Na, also ich finde, es ist eine extrem positive Entwicklung, dass die Leute mehr auf ihre Gesundheit achten, dass die Leute weniger Zucker konsumieren wollen und da viel bewusster dran gehen. Und deswegen ist es eine Entwicklung, die ich extrem positiv finde. Wenn du jetzt sagst, es gibt Ärzte oder es gibt Ernährungswissenschaftler, die sagen, das ist alles schlecht oder vieles ist schlecht. Es gibt viele Ärzte und viele Ernährungswissenschaftler und die allermeisten, die sich damit wirklich auskennen und beschäftigen, die stehen dem sehr positiv gegenüber.
Du bist selber Arzt. Erzähl uns mal ein bisschen was am Anfang über dich, über deine Person, weil ich glaube, das interessiert jetzt natürlich viele, die sagen sich, okay, wer ist dieser Alexander? Habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. Obwohl wahrscheinlich dein Produkt inzwischen in Österreich zumindest sehr, sehr viele kennen, ja. Und wir haben es ja im Ankünder schon gesagt, du bist der Erfinder von Mukki. Das ist, finde ich, wirklich ein tolles Produkt, zu dem auch später. Erzähl mal was über dich.
Ja, also mein Hintergrund, wie ich zu dem ganzen Thema gekommen bin, ist die Ernährungsmedizin an der Uniklinik. Und bei den meisten Personen, die jetzt diese Protein-Lebensmittel konsumieren, da reden wir quasi schon über quasi bewusste Optimierung, gesünderes Leben, was auch immer, aber nicht unbedingt immer die zwingende Notwendigkeit, sondern es geht da ganz viel um das Thema Convenience, es einfach leichter zu machen, das Nährstoffprofil anzupassen, dass man quasi sich bewusst zuführt. Und in der Klinik, wo ich halt quasi herkomme, dem Setting, da geht es halt darum, dass das Protein auch zum Überleben gebraucht wird. Also quasi Überlebe ich die Operation? Wie lange brauche ich, bis ich wieder geheilt bin und wieder nach Hause gehen kann aus dem Krankenhaus? Das ist sozusagen das ursprüngliche Setting, aus dem heraus ich vor 13 Jahren gemeinsam mit anderen Medizinerkollegen das Unternehmen gegründet habe. Und das ist so der Background. Also eigentlich Krebspatienten und kritisch kranke Patienten, für denen Protein zur Verfügung zu stellen. Das war so der Hintergrund. Und dann hat sich das in den letzten Jahren entwickelt Richtung Premium-Sportnahrung. Auch da geht es quasi mehr um Optimierung, die man nicht unbedingt braucht, aber quasi es geht um Leistung. Und die Leute, die sich halt quasi die höchste Leistung rausholen wollen, die haben dann eben auf unsere Produkte gesetzt. Und jetzt wieder mit Muki, mit der Brand, die wir seit 3 Jahren haben, da geht es quasi vor der breiten Masse einen Vorteil zu geben, einfach durch leckere Lebensmittel mit einem optimierten Nährstoffprofil.
Und aber gehen wir vielleicht noch ein Stück zurück. Ja? Ja. Das heißt, du bist ja, wie man schwer unschwer hören kann, ja, Deutscher. Du bist in Deutschland geboren. Hast du dort studiert oder in Österreich studiert?
Ich habe in Wien studiert.
Ja, also wie kommt man nach Österreich, weil es so schön ist oder eine Freundin oder?
Also prinzipiell bei mir, ich komme aus einer Ärztefamilie, also ich bin dritte Generation Arzt und meine ganze Jugend über quasi wollte ich eigentlich nie Arzt werden, weil jugendlicher Rebellismus sozusagen und dann Abi heißt es ja in Deutschland nicht Matura, da quasi zwischen schriftlichem und mündlichem Abi habe ich mir dann überlegt, okay, was möchte ich eigentlich machen? Ich war schon nicht sehr schlecht in der Schule, wo ich 18 war, hatte ich so eine Phase, wo ich dann nicht unbedingt der Allerfleißigste dann war. Das heißt, der Notenschnitt in Deutschland hätte schon gereicht für Unis in Deutschland auch, aber da wollte ich dann nicht hin, also bin ich dann nach Wien gegangen. Ah. Erst ein Jahr nach Salzburg, um Genetik zu studieren, weil ich eigentlich immer in der Reproduktionsmedizin forschen wollte. Das war so meine Idee. Ich wollte immer in die medizinische Forschung gehen und dann Medizin an der MedUni in Wien. Und ja, habe ich eben während dem Studium gegründet und dann bin ich so ein bisschen abgeschlittert in das Proteinunternehmertum.
Also aber das heißt, du hast ein Medizinstudium gemacht, ja, aber schon damals der Fokus, also zuerst Reproduktion, also ja, war noch da, aber dann hast du gesagt, na, eher in Richtung Ernährung.
Also ich habe mich schon immer für medizinische Forschung interessiert, deswegen habe ich auch schon als Student quasi für die Themen, die mich interessiert haben, mich extrem stark mit denen wissenschaftlich auseinandergesetzt. Und ich habe bereits während dem Medizinstudium, während ich auch in Deutschland oder in der Schweiz PJ bzw. KPJ gemacht habe, als Unterassistent gearbeitet habe an der Klinik, da hatte ich das Unternehmen schon am Laufen und so habe ich dann auch die ersten quasi Supporter kennengelernt. Also erste Supporter waren alles Ärzte, wir haben jetzt 14 Ärzte, die bei uns beteiligt sind im Unternehmen.
Und aber das heißt, du warst dann, wo du gearbeitet hast, während deines Medizinstudiums, warst du an dieser Uniklinik, wo du Krebspatienten quasi versucht hast, denen in der Ernährung zu helfen.
Also ich habe sehr viele Nebenjobs gehabt als Student. Mhm. Ich habe auch ganz viel Lateinnachhilfe gegeben und ich hatte verschiedene Tutorenjobs an der MedUni. Und einer dieser Tutorenjobs war in der Ernährungsmedizin am AKH. Und die Anästhesie dort hat daran geforscht, quasi, weil die Anästhesisten sind dafür verantwortlich, mehr oder weniger, ob die Patienten die Operation überleben. Also die Anästhesisten machen die Narkose. Und die haben ein großes Interesse, dass die Patienten das überleben, die Operation. Und interessanterweise hat die Anästhesie sehr viel gute Forschung gemacht am AKH dazu, wie der Proteinernährungsstatus eben die Überlebenschancen von kritisch kranken Patienten bei Operationen beeinflusst. Und der Outcome war mehr oder weniger, so kaputt kann die Niere bei diesen kritisch kranken Patienten gar nicht sein, als dass sie nicht mehr Protein bräuchten, damit sie bessere Chancen haben zu überleben. Das heißt, mein Job als Tutor war es dann, den Medizinstudenten erstens mal beizubringen, dass sie auch Proteinmangel erkennen, auch bei übergewichtigen Patienten, zum Beispiel wenn die Schultermuskulatur eingefallen ist. und zum anderen, dass sie ein bisschen abschätzen können, wie viel Protein in der Nahrung ist, aber auch, dass sie sich auskennen mit den Ergänzungsnahrungen und dass sie halt quasi diese Angst verlieren, quasi dieser Automatismus, Niere ist kaputt und quasi man hat Angst, dem Protein zu geben, weil es diese falsche Befürchtung gibt, dass quasi Protein die Niere schädigt. Und eben gerade, wenn die Niere schon super kaputt ist, wenn man aufpassen wollen würde mit dem Protein, genau dann ist es allerdings so, dass wir oft eben kritisch kranke Patienten haben, die das Protein dringend benötigen. Und wo dann die Quintessenz war, die brauchen das einfach zum Überleben. Und gleichzeitig hatte ich mich halt zu derselben Zeit auch aus persönlichen Gründen wegen dem eigenen Sport und eigenen Ehrgeiz im Sport halt mit Protein, mit der biologischen Wertigkeit von Protein sehr stark auseinandergesetzt. Und eben wie man die Verwertbarkeit von diesem Protein erhöht, also wie man das kombinieren kann, dass man mehr von dem Protein, was man aufnimmt, tatsächlich nutzen kann und weniger abbauen muss und die Abbaustoffe auch nicht entgiften muss und nicht ausscheiden muss über die Niere. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es wissenschaftlich möglich ist, warum nicht das Protein so kombinieren, dass man es komplett verwerten kann, und dann braucht man auch weniger Angst oder keine Angst zu haben, dass es auf die Niere geht. Und deswegen war quasi der ursprüngliche Gedanke, okay, wer profitiert am meisten von der hohen biologischen Wertigkeit? Die kritisch kranken Patienten, die eine kaputte Niere haben, Krebspatienten und ja, die naheliegenden anderen Gruppen waren dann zum Beispiel Sarkopenie, also quasi Muskelschwund im Alter. Und ja, das war sozusagen die Keimzelle für meine Proteintätigkeit bei der Klinik. Genau.
Okay, jetzt bleibe ich gleich dort. Ich muss jetzt gerade meinen eigenen Vater hernehmen. Der haben wir gerade in 90er gefeiert. Der hat sein Leben lang, also wie ich so Kind war, der hat sich quasi von Milch ernährt. Also 2,5 Liter am Tag. Ich trinke jeden Tag einen Liter Milch. Da ist ja auch mal gesagt worden, Milch ist so schlecht und eigentlich sogar Prostatakrebs, wenn du zu viel, also mein Vater ist jetzt 90, eigentlich gut beieinander. Aber was ich im Altersheim, wo er ist, beobachte, dass extrem viele alte Menschen extreme Probleme haben, noch zu gehen. Also die sind geistig fit, ja, haben aber null Muskeln. Ja. Und dann habe ich mit der Heimleiterin einmal geredet und die hat gesagt, naja, die essen alle kein Fleisch nicht mehr, die haben alle keine Eiweißzufuhr nicht mehr, also keine Proteine. Und dadurch haben sie halt riesige Probleme, dass sie alle im Rollstuhl sitzen und Rollator brauchen. Also ist das ein Thema bei alten Menschen? Weiß man das auch von der Forschung?
Ja, natürlich, sicher. Und quasi, wenn sie wenig Muskeln haben, dann ist die Sturzwahrscheinlichkeit höher. Und wenn sie stürzen und dann sich quasi schwere Hüftbrüche zuziehen und sowas, dann ist es durchaus lebensgefährlich. Also quasi so ein bisschen Schwäche kann dann schnell lebensgefährlich werden, in Anführungsstrichen. Und natürlich ist es ein Riesenthema. Und in der Klinik auch eben, wie kann ich sozusagen die ganz normale Nahrung, Suppen oder was auch immer, anreichern mit Protein, weil der Appetit ja auch oft nicht da ist. Quasi, wie bekomme ich möglichst viel Protein in die Nahrung von diesen älteren Menschen rein? Das Beste ist natürlich, wenn ich eine höhere Absprungbasis habe, quasi, also wenn ich mit mehr Muskulatur schon ins Altern reingehe, weil ein bisschen Muskelschwund wirst du nicht verhindern können. Natürlich muss man auch trainieren. Mit dem Training kann man dem am besten entgegenwirken. Ja, also
das ist ja auch spannend, weil ich trainiere ja auch schon sehr lange, seit 30 Jahren inzwischen. Ich habe immer gelesen, ja, ab 60 ist vorbei mit dem Muskelaufbau oder irgendwas. Und jetzt gibt es immer mehr neue Forschungen, die sagen, nein, jetzt geht es schon bis 65, bis 67 habe ich jetzt gelesen. Was glaubst du, was ist deine Überzeugung? Wie lange kann man sich seine Muskeln, wie lange kann man das mit einer guten Proteinzufuhr erhalten? Geht das länger oder ist dann irgendwann einmal wirklich der Punkt da, wo der Körper sagt, nein, jetzt ist es vorbei, jetzt halten wir es noch und dann bauen wir es ab?
Also dieser Punkt, wo der Körper quasi komplett verlernt hat, Muskulatur zu regenerieren, der kommt, glaube ich, nie. Ja, außer man ist tot. Ja, dann wird es schwierig. Ja? Ja. Nein, also es bringt immer was. Also quasi, wenn man aktiv ist, wenn man trainiert, das bringt immer was in jedem Alter. In jedem Alter kann man da quasi dem Muskelabbau entgegenwirken. Und Muskelabbau entgegenwirken ist ja gleich Muskel aufbauen. Ja, also jeder Muskelaufbau ist ja ein superkompensierter Erhalt. Ja, das mit der Superkompensation, quasi, dass man ein bisschen mehr dem entgegenwirkt, dass man quasi besser wird. Das funktioniert natürlich besser, wenn man Anfang 20 ist, als wenn man Anfang 90 ist. Also da gibt es natürlich einen extrem großen Unterschied, aber trotzdem, das Trainieren, das bringt immer was.
Okay, das heißt, da haben wir mal so dieses Thema der Alten und dann möchte ich auch noch was sagen und zwar Krebs. Ja, du sagst, man hat geforscht und ist draufgekommen, dass die Krebspatienten eigentlich Proteine brauchen. Dann gibt es aber die Alternativmedizin, die sagen, du sollst eigentlich kein Eiweiß zufügen, ja, weil das ist quasi der Nährstoff für Krebszellen.
Ja, und Zucker ist auch der Nährstoff für Krebszellen und was machen wir dann, nur noch Fett essen? Ja, also Proteine braucht man zum Überleben. Also essentielle Aminosäuren heißen ja auch nicht ohne Grund essentielle Aminosäuren, sondern weil man sie essentiell braucht und auch nicht selbst herstellen kann. Also die Proteine sind unverzichtbar zum Überleben. Ganz drauf kann man nicht verzichten. Und auch Krebspatienten brauchen ebenfalls Eiweiß. Und mit Alternativmedizin kenne ich mich nicht aus, da kann ich nichts dazu sagen.
Aha, okay.
Das heißt, will ich nicht dazu sagen, will ich mich nicht dazu äußern, sage ich mal so.
Okay, okay. Also das heißt, da gehen wir heute nicht hin. Alexander, du hast dann dieses Unternehmen Anovon gegründet.
Ja, Anovona. Anovona. Da erkennen wir schon gleich, warum das jetzt Mucki heißt. Viel einfacher.
Viel einfacher. Anovona. Das hast du während des Medizinstudiums gegründet, weil du gesagt hast, die Krebspatienten brauchen eigentlich ein Kurzeiweiß.
Ja, das war so die...
Und nur Milch alleine wäre zu wenig gewesen?
Ja, also Milch ist eine tolle Ausgangsbasis, um damit zu arbeiten. Ja, also quasi auch bei diesen super sophisticated Proteinpulver, die wir verwenden, verwenden wir halt Fraktionen von Fraktionen aus der Milch. Ja, also quasi die Ausgangsbasis, der Rohstoff ist die Milch. Und dann werden da halt die ganz leicht verdaulichen Molkeproteine raus isoliert, teilweise auch hydrolysiert bei diesem ursprünglichen Produkt. Davon rede ich jetzt, was wir hatten, dass es halt besonders bekömmlich ist, besonders leicht verdaulich ist. Das ist halt eine Funktionalität, die man mit dem normalen Lebensmittel nicht erreichen kann. Also wir reden jetzt hier quasi, wenn wir ja auch über Proteinlebensmittel reden, wir reden immer über eine Funktionalität. Wir reden immer über eine Convenience, was es einem leichter macht oder was es quasi einem ermöglicht, sozusagen Optimierung vorzunehmen, die einfach mit dem normalen Grundstoff alleine nicht möglich sind.
Das heißt, grundsätzlich Milch wäre schon mal ein guter Baustein, so wie ich jetzt immer schon einen Liter Milch getrunken habe, mein Vater nochmal das Doppelte. Weil da möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz hinkommen, Milch ist ja verteufelt worden in den letzten 10, 15 Jahren ohne Ende, obwohl das ein 6000 Jahre altes Lebensmittel ist. Ja. Und spannenderweise, jetzt kommen auf einmal, lese ich Berichte im Internet, wo geschrieben wird, naja, jetzt kommt man drauf bei Forschungen, dass die, was Milch trinken, viel weniger zum Beispiel Darmkrebs haben, was ja jetzt so im Kommen ist, wo man auch noch nicht weiß, wo kommt der Darmkrebs her. Vielleicht weißt es du, kannst du uns gerne erklären, aber dass da Milch extrem vorbeugend ist und ich muss immer sagen, wenn ich jetzt meine Eltern angeschaut habe, die waren diesbezüglich immer gesund, ja, weil wir extrem viel Milch getrunken haben. Ja. Vielleicht ist das nur meine persönliche Wahrnehmung, aber wie siehst du das? Gibt es da Forschungen, weißt du was dazu, Milch oder Protein in Richtung Darmkrebs oder warum kommt gerade Darmkrebs so stark?
Also Darmkrebs, wenn wir jetzt von Eiweißquellen reden, die quasi Darmkrebs begünstigen, dann ist es rotes Fleisch, vor allem verarbeitetes Fleisch, also Wurst,
Speck, Wurst
und sowas, also das quasi verursacht dann eher Krebs im Verdauungstrakt. Ich meine, ich kenne kein Lebensmittel, das nicht irgendwann mal verteufelt worden ist.
Sogar die Eier?
Alles, ja, Eier, also Fleisch, Milch, Getreide, quasi je nachdem, wem du glaubst, darfst du alles Mögliche nicht mehr essen. Ja, also wenn du auf jeden hören würdest, dann würdest du es schwierig haben, irgendwie nicht zu verhungern. Also ich wüsste nicht, was du essen sollst. Ja, also alles schon mal verteufelt worden.
Aber vielleicht Coca-Cola trinken oder so. Also das wird nie verteufelt eigentlich. Oder Alkohol.
Oh ja, wird auch verteufelt. Okay.
Stimmt, ja.
Auf jeden Fall, also Milch ist natürlich eine extrem hochwertige Proteinquelle, auch für sich alleine gesehen. Aber wenn ich jetzt quasi einen Liter Milch trinke, dann nehme ich damit schon relativ viel Kohlenhydrate auch zu mir. Und das will ich ihm normalerweise auch nicht. Also was bei dieser ganzen Diskussion halt immer auch vergessen wird, ist quasi die Kalorien. Ja, weil das ist mir jetzt halt auch wichtig zu betonen, quasi diese Proteinlebensmittel, über die wir auch heute auch sprechen wollen, ja, das sind ja Lebensmittel, die besonders angereichert sind mit Protein. So, diese Proteinlebensmittel haben aber auch viel weniger Zucker als ihre normalen Counterparts und sie haben weniger Fett. Das heißt, das Nährwertprofil ist verschoben weg von Zucker weg von Fett hin zu Protein. Das Protein ist sättigend, das heißt, mit den gleichen Kalorien oder sogar viel weniger Kalorien ist das Proteinlebensmittel viel sättigender. Das heißt, ich muss weniger davon essen. Das heißt, es ermöglicht mir relativ easy, ganz convenient, weniger Kalorien zu mir zu nehmen. Und in Österreich haben wir zum Glück nicht so extrem das Thema wie in anderen Ländern, aber es gibt ein Problem mit Übergewicht. Und diese Proteinlebensmittel helfen beim Thema Übergewicht sehr stark und sie helfen halt, Zucker zu reduzieren. Und Zucker ist halt mal definitiv extrem ungesund. Und das ist, was mich in der ganzen Diskussion um Proteinlebensmittel stört. Ja, Milch ist natürlich ein gutes Grundnahrungsmittel und natürlich, man kann mit einer ausgewogenen Ernährung sich wunderbar gesund ernähren, ging schon seit Jahrtausenden so und man braucht Proteinlebensmittel nicht zwingend, aber diese Proteinlebensmittel machen es einem sehr viel leichter, sich gesünder zu ernähren. Also quasi Proteinlebensmittel machen es leichter, sich gesünder zu ernähren für Leute, die sich halt ansonsten weniger gesund ernähren würden. Diese Proteinlebensmittel ersetzen ja immer ungesündere Alternativen. Das ist ihre Existenzberechtigung. Das sollte zumindest ihre Existenzberechtigung sein. Und deswegen ist es ein positiver Gesundheitseinfluss, den diese Proteinlebensmittel haben, weil ja, also wenn ich jetzt halt sonst Zucker zu mir nehmen würde, wäre das definitiv die schlechtere Option.
Es ist halt super, dass du das so gut ausgeführt hast, weil ich glaube, über das reden wir bei der Diskussion ja nie. Ja?
Ich schon, es wurde halt nur einfach nicht gesendet. Ja? Ja. Das ist halt das.
Genau, aber ich glaube, ja, Zucker, ich muss jetzt auch sagen, ich gebe auch noch gerne in meinen Kaffee Zucker rein und ich könnte mir jetzt zu Weihnachten die Kekse ohne Zucker nicht vorstellen. Ja? Aber das ist halt der Zucker, den ich selber ganz bewusst konsumiere. Ich glaube, Zucker ist ja dann wirklich gefährlich, wenn ich ihn über Getränke, über Limonaden oder auch wenn ich jetzt so sage, in Burgerbrötchen ist extrem viel Zucker drinnen, ja, also in Convenience-Produkte. Und da muss man natürlich, und auch oft auch in Convenience-Produkte ungesunde Fette, ja, Transfette. Ja. Also ich denke mal, Fett ist auch per se nicht ungesund, ja. Aber es ist immer die Frage, welches Fett.
Es gibt und auch Fett, was auch überlebensnotwendig ist. Ja. Essentielle Fettsäuren.
Ja, ja, genau. Wenn ich jetzt da nochmal hinkomme, du sagst das ja eh schon richtig. Ich merke das bei mir selber, wenn ich zum Beispiel in der Früh eher kohlenhydratlastig frühstücke, ja, dann kriege ich so um 9:30, 10 so einen brutalen Heißhunger, dass ich die Welt zusammenfressen kann, kommt mir vor, ja. Brutal, ja. Ich merke das wirklich bei mir selber, je eiweißbetonter ich frühstücke, umso mehr vergeht dieser Heißhunger. Wenn ich mit Kohlenhydrat reich frühstücke, ja, was halt auch ab und zu vorkommt, ja, dann reißt es mich fast um 10. Ja. Da, wenn ich da nicht sofort was kriege, da, das schaffe ich unmöglich bis zum Mittagessen. Ja. Also mir kommt viel proteinreiche Ernährung schon in der Früh. Du isst weniger, ja. Dir geht's besser, du bist leistungsfähiger. Mir geht's auch zu Mittag also. Also das Schlimmste für mich ist zum Mittagessen Nudeln. Ja. Ich liebe Spaghetti, ja. Nur da kann ich am Nachmittag einen Hackerl machen, ja, weil da bin ich mir 2 Stunden tot. Ja. Wenn ich so 1,5-2 Teller Spaghetti isst, das brauche ich dann schon einfach eine Menge, ja, aber dann bin ich tot. Wenn ich jetzt ein reines ein Grillfleisch esse oder irgendwas mit einem grünen Salat dazu, ja, dann bin ich topfit, da werde ich null müde. Ja. Also ich merke richtig, mein Körper, ich kann jetzt nur von mir persönlich reden, braucht richtig Eiweiß. Ja. Da geht's mir am besten, ja.
Ja, also das Protein, das sättigt halt bezogen auf den Gehalt von den Kalorien am meisten. Der Insulinanstieg ist auch nicht so hoch. Wenn du jetzt halt, was du beschreibst halt, ist quasi ganz klassisch, du frühstückst kohlenhydratreich, der Insulinspiegel geht nach oben, quasi Blutzucker wird dann abgesenkt. Das heißt, du hast dann tief vom Blutzucker, das heißt, du hast dann gleich wieder Hunger und das hast du eben halt nicht, wenn du halt proteinreich isst. Dann hast du nicht so diesen Insulinpeak. Und dann bist du nicht da, ist dein Blutzucker nicht so niedrig gleich wieder und dann hast du auch nicht so schnell wieder Hunger. Das ist eben der ganze Schmäh, warum.
Das ist wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt bei Mäcki ist, ja, und lässt es ja ab und zu nicht vermeiden, wenn ich unterwegs bin, dass ich schnell irgendwo zu mir fahre. So, dann ist ja ein Burger, was ja eigentlich von der Kalorienmenge gar nicht so wenig ist, ja. Und um 2:30 Nachmittag habe ich einen Hunger, dass ich mich nicht mehr auskenne. Ja? Und das Schlimmste finde ich, wenn du kombinierst einen Burger mit Cola. Ja? Also ich glaube, das ist für uns für Insulinspiegel, oder? Ich muss das der Supergau sein.
Ja, weil es ist halt quasi, das ist halt super leicht verdaulich. Das geht schnell ins Blut und quasi der Körper reguliert dann halt gegen, das aus dem Blut wieder rauszuholen schnell. Und das geht dann halt auch leider viel in die Fettzellen rein, deswegen ist es halt auf Dauer auch nicht so gesund. Aber leicht verdauliche Kohlenhydrate zusammen mit Fett ist das Ungesündeste.
Das kommt dann so wunderschön auf die Hüfte. Wir haben zuerst vorher angesprochen, auch die Eier. Eier sind ja ein extrem hochwertiges Lebensmittel, sind verteufelt worden wegen Cholesterin über 20 Jahre. Ich weiß noch, ich hätte in meiner Jugend, ich habe Eier geliebt, ja, aber du hast ständig gehört, na, ganz schlecht für Cholesterin. Du darfst ja nicht mehr wie 3 Eier in der Woche essen. Jetzt sagt jeder Ernährungsmediziner, na, du kannst jeden Tag 5 Eier essen. Wenn es dir schmecken, wenn es zu viel wird, ist es eh nicht mehr, ja. Wie siehst du das Thema Ei?
Eier sind gesund, Eier haben Cholin, Cholin ist gut fürs Gehirn. Prinzipiell, es gibt Leute, die müssen aufpassen damit, aber wenn sie aufpassen müssen, dann sagt ihnen das ihr Arzt. Ich bin immer vorsichtig mit quasi Ernährungsmediziner sagen, Ärzte sagen und was auch immer. Es gibt Millionen von Ernährungsmedizinern auf der Welt und die haben nicht alle die gleiche Meinung. Ja, und viele Meinungen sind lauter als andere, woran ich jetzt halt gerade eben wieder denken musste, waren halt die Stimmen, die dann immer die gleichen Stimmen, die dann vielleicht ein bisschen zu viel gehört werden, die einem etwas erzählen, was halt einfach nicht der Lebensrealität entspricht. Ja, also wenn Leute sagen, ist Nüsse, um deinen Proteinbedarf zu decken. Die Nüsse haben extrem viel Fett, extrem viel Kalorien. Und ja, ein paar Nüsse können gesund sein, wenn sie ungesättigte Fettsäuren haben. Aber man kann damit nicht seinen Proteinbedarf decken. Beziehungsweise je nachdem, welche Nuss es ist. Die haben auch immer Aflatoxine, so heißt das. Das sind diese Lebergifte. Die verursachen Leberkrebs, wenn man zu viel davon isst. Und wenn man jetzt extrem viel Nüsse essen würde, um seinen Eiweißbedarf nur über Nüsse zu decken, dann wäre das auch wieder schlecht. Ja? Also quasi mit Modeerscheinungen würde ich immer aufpassen. Also wenn jemand quasi sagt, Eier sind tödlich oder keine Ahnung, Milch ist tödlich oder was weiß ich was, quasi dann gibt es dann mal wieder eine neue Studie, wo vielleicht ein Hinweis gibt. Ja, aber eben in der Wissenschaft, die Wissenschaft funktioniert anders. Die Wissenschaft funktioniert halt quasi mit Metastudien über einen langen Zeitraum. Und wenn es dann halt quasi eine einzige Studie gibt, die wieder irgendwas sagt, das beeinflusst noch nicht unbedingt quasi den Kenntnisstand der Wissenschaft. Und das Problem ist, dass halt leider nicht immer die besten Wissenschaftler sind, die meiste Publicity bekommen, sagen wir mal so.
Also hast du gesagt, du hast während des Studiums mit, glaube ich, 14 Medizinern gemeinsam ein Produkt entwickelt?
Ja, nein, also prinzipiell entwickelt habe ich schon selber, aber es sind dann nach und nach, also die ersten Frühphasen-Supporter, das waren alles quasi aus dem medizinischen Umfeld und die sind dann halt nach und nach dazu gekommen. Also ich habe es mit 3 Medizinstudentenkollegen gegründet, hier in Wien, und dazu sind dann immer mehr Ärzte dazu gekommen.
Warum macht man sowas? Ich kann mich erinnern, ich habe schon, wie ich beim Bundesheer war, Proteine genommen, habe dann durch den Sport natürlich immer, und das waren damals halt alles amerikanische Marken, kann ich mich erinnern. Ja. Also du hast ja das alles von Amerika schicken lassen, das weiß gar nicht, was da immer drinnen war. Das hast du auch damals nicht irgendwie herausgefunden. Aber zur Zeit, wo du das gegründet hast, hätte es ja schon genug Proteinpulver am Markt gegeben. Warum sagt man dann als Mensch, ich mache jetzt selber was?
Ja, also
wie kommt man auf den Gedanken?
Naja, wir waren auch ein bisschen naiv. Oder sehr, sehr naiv. Wir haben halt, also die Grundidee habe ich ja vorher erklärt. Also quasi, es gibt ein nicht genutztes wissenschaftliches Potenzial. Die Studien sind da. Quasi, welches Aminosäuren, also die Proteinbausteine sind Aminosäuren. Aus den Aminosäuren besteht das Protein. Und das Verhältnis von diesen Proteinbausteinen ist immer unterschiedlich. Und das bestimmt dann auch, was ich für ein Protein ich habe. Ja? Und quasi dieses Verhältnis, wie in welchem man diese Aminosäuren am besten verwerten kann, das ist bekannt. So. Aber die Proteine haben normalerweise nicht dieses Verhältnis. Also war es für uns naheliegend, war es für mich naheliegend, okay, ich bringe das jetzt ins perfekte Verhältnis. Dadurch gibt es unbestreitbar einen extrem großen Vorteil. Wer profitiert davon am meisten? Menschen, die das quasi auch fürs Überleben brauchen. Dann haben wir gedacht, naiv wie wir waren, okay, wir machen das jetzt. Es gibt einen Vorteil, es gibt die wissenschaftliche Basis. Es wäre ja unethisch, wenn uns das jetzt nicht jeder sofort aus den Händen reißen würde. So, so sind wir da reingegangen. Wir haben, das war vom Anfang war das ein Side-Project. Es war überhaupt nicht der Plan, irgendwie nicht Arzt zu werden oder nicht die klinische Karriere zu verfolgen, sondern das war einfach nur, wir wollen das machen, damit es verfügbar ist am Markt. Und dann konzentrieren wir uns weiter auf unsere klinische Karriere. Wir haben uns quasi gedacht, es hat einen Benefit. Es wäre unethisch, wenn es nicht genutzt werden würde. Dann haben wir festgestellt, okay, Realität sieht anders aus. Quasi in der Gesundheitsindustrie funktioniert nichts ohne Lobby. Da gibt es sehr große Player, die haben alle ihre Lobby. Die haben ihre Studien, dass ihr schlechtes Protein besser ist als gar kein Protein. Das ist nicht besonders schwierig. Und plus am Anfang hatten wir überhaupt kein Geld praktisch und wir hatten ein einziges Produkt und das war ein Pulverprodukt. Convenience-Faktor vom Pulverprodukt in der Klinik ist sehr, sehr schlecht logischerweise. Es gab dann viele Diätologinnen an verschiedenen Krankenhäusern, vor allem auch hier in Wien, die das unterstützt haben, weil sie das gut fanden und die sich dann bemüht haben, dass es dann auch auf der Station verfügbar ist. Aber das war jetzt am Anfang nicht so skalierbar. Und deswegen, das war keine bewusste Entscheidung, sondern es ist dann peu à peu, dann, wo wir dann Richtung Premium-Sportnahrung uns entwickelt haben, einfach immer größer geworden, gewachsen. Immer mehr Leute aus dem Umfeld wollten sich da beteiligen, haben gesagt, das ist eine gute Sache. Also da war nie ein Masterplan, Proteinunternehmer zu werden, sondern es ist quasi ganz langsam hat sich das dahin entwickelt. Und auch wo ich am Fertigwerden war, habe ich immer noch gedacht, quasi wenn mit dem Moment, wo ich fertig bin mit dem Medizinstudium, mache ich natürlich in der Klinik weiter. Und dann war ich ganz kurz vorm Fertigwerden, da habe ich gesagt, okay, dann sobald ich fertig bin, dann fange ich erstmal Halbzeit in der Klinik an. Und dann war ich fertig und dann habe ich gesagt, okay, nach ein halbes Jahr mache ich das quasi noch das Unternehmen Vollzeit und quasi ganz langsam bin ich da sozusagen reingerutscht. Das war ein Prozess, der sich über viele Jahre gezogen hat und jetzt kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen.
Ja, und jetzt sind wir dort bei diesem Premium-Sport-Pulver. Das ist jetzt quasi dahingehend optimiert, dass quasi alles, was wir nicht brauchen, ist weg. Und es ist, hat ein extrem gutes Aminosäureprofil und eine unglaublich hohe biologische Verfügbarkeit. Was ist biologische Verfügbarkeit? Warum ist das wichtig? Vielleicht gehen wir mal so rein, dass wir dann zu dem Produkt kommen, was Amineo heißt.
Ja, also genau, also unsere Anovona-Pulver, also Amineo, Veganeo, die pflanzliche Variante, die sind, wie du schon gesagt hast, die sind extrem stark auf Nährwerte getrimmt. Das heißt, gar kein Zucker, gar kein Fett, nur Protein und dieses Protein im perfekten Aminosäureverhältnis. Es gibt zwei Dinge bei der Proteinverwertung aus dem Nahrungsmittel. Die erste Stufe ist mal, kann ich es überhaupt aufnehmen? Also landet das, was ich quasi zu mir nehme, überhaupt im Blut? Und dann die zweite Stufe ist, das, was im Blut landet, was kann der Körper damit machen? Also die, quasi die Bioverfügbarkeit wäre mal nur, ob das alles überhaupt im Blut landet. Und die biologische Wertigkeit ist dann, was kann der Körper aus dem machen, was im Blut landet? Ja, also quasi, wenn es heißt, ja, super bioverfügbar, das ist schön, ja, quasi, wenn alles im Blut landet, aber wenn 90% dann davon quasi nur in Zucker verstoffwechselt werden kann, dann bringt mir das halt nicht so viel proteinseitig. Und das, was wir halt machen, ist, dass man alles aufnehmen kann und dass alles, was aufgenommen worden ist, dann in der Theorie auch verwendet werden kann. Physiologisch wird man nie 100% verwerten können von den Bausteinen, weil im Körper laufen immer die Abbauprozesse. Aber der ganze Sinn von unserem Produkt ist quasi, dass die Aminosäuren in dem richtigen Verhältnis kommen, dass diese Abbauprozesse fast gar nicht induziert werden, also nicht angeschoben werden, dass der Körper sich dann voll konzentriert auf die Regeneration. Also Regeneration ist dann auch wieder Aufbau. Also quasi nur durch die Regeneration kann ich dann langfristig auch aufbauen. Und dadurch haben wir halt eine bessere Wirkung durch das Protein als mit normalem Protein. Auch wenn die Bausteine dieselben sind, sind sie bei uns einfach im besseren Verhältnis, können besser verwertet werden und dadurch hat man da den Vorteil, dass man das nutzen kann, also von diesen Anovona-Proteinpulvern, dass man quasi den besten Nutzen daraus ziehen kann. Ist im Punkto Sport natürlich immer bei denen, die am intensivsten Sport machen. Also die haben den höchsten Regenerationsbedarf, die ziehen den meisten Vorteil darauf. Bei Muki haben wir dieses Konzept auch in unseren Molke-Protein-Drinks zum Beispiel, oder wir haben jetzt auch Pulver mit Muki, aber wir haben auch in Anführungsstrichen normale Protein-Drinks, also zum Beispiel die Muki-Vanillemilch, Schokomilch, Schwedenbombenmilch, gerade sehr beliebt, die basieren auf in Anführungsstrichen normalem Milchprotein ohne Aminosäuren. Und quasi bei diesem Milchprotein, da wird einfach die Milch, die ganz normale Magermilch, die wird dann mechanisch, also mit Keramikfiltern zum Beispiel, die wird dann aufkonzentriert, also da ist nichts künstlich dabei. Das ist quasi konzentrierte Milch, ja, und hat auch sehr wenig Zusatzstoffe dabei. Also das ist im Prinzip das natürliche Produkt Milch, einfach konzentriert. So wie auch die Magermilch ist ja auch ein Teil der Milch, weil es ist ein Teil
des Aber das heißt ja zum Beispiel das Muki Vanille, wenn wir jetzt schon bei Muki sind, wir müssen dann Muki noch erklären, aber Muki Vanille hat dann quasi eine normale biologische Wertigkeit von 100 oder was? Oder
sowas in der Richtung.
Also sowas. Die und dann gibt's, genau, und dann gibt es die Molke-basierte Mukis wie das Mango, oder?
Ja.
Das hat dann diese 198.
Ja, 198 oder jetzt 180.
Okay, aber das ist quasi, da hast wirklich, das ist messbar für dich.
Ja, genau, richtig. Also das heißt, du kannst, also die Aminosäuren, das ist auch nicht mehr so teuer. Als wir angefangen haben, war das irre teuer, quasi diese einzelnen Aminosäuren zu messen in dem Produkt. Und du kannst dieses Aminosäureverhältnis messen und du kannst dann eben das vergleichen mit dem Referenzprotein der WHO. Jede einzelne Aminosäure und quasi die limitierende Aminosäure, die bestimmt dann die Verwertbarkeit bzw. die biologische Wertigkeit von dem Gesamtprotein.
Okay, wie ist es zu Muki gekommen? Also du hast mit dem Unternehmen, das ist nochmal so, Anovona, ja, gestartet.
Ja. Ich habe festgestellt, die Leute können es nicht aussprechen.
Genau, ich muss auch immer nachschauen. dann hast du das Produkt entwickelt, das Amineo, das was dann diese hohe biologische Verfügbarkeit hat als Pulver. Wie viel kann man da eigentlich von dem auf einmal nehmen als Sportler? 30 Gramm, 40 Gramm, was sollte man da nehmen? Wie viel rührt man sich da ins Wasser?
Ja, also es ist immer das ist die Frage quasi, die Effizienz nimmt natürlich ab, umso mehr man nimmt. Also irgendwann ist dann halt die Proteinsynthesefähigkeit des Körpers gesättigt. Ja, also wenn man 25 Gramm nimmt, dann wird man 100% mehr oder weniger in Anführungszeichen verwenden, wenn man verwenden können. Wenn man 40 Gramm nimmt, dann vielleicht nur noch 90% und so weiter und so fort. Also ich persönlich würde auch eher
öfter
Spur mehr öfter, also ich meine, es ist eine Frage der Convenience natürlich, wenn ich es auf viele Portionen aufteile, dann ist es natürlich optimal sozusagen. Wie ist es zu Muki gekommen? Der Hintergrund von Muki war halt, bin quasi sehr wissenschaftlich daran gegangen, sehr logisch, sehr rational. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn ich jetzt diese Qualität mache und ich begründe das wissenschaftlich und ich mache das nachvollziehbar, dann werden die Leute sagen, okay, dadurch habe ich einen Vorteil, das verstehe ich, das Produkt finde ich gut, das frage ich nach. So, und dann habe ich festgestellt, das funktioniert nicht. Also bei 99% der Menschen funktioniert das leider nicht, das ist zu komplex und die Marketing funktioniert ehrlicherweise halt nur über Emotionen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, wir brauchen jetzt was emotional aufgeladen ist, was lustig ist, was nett ist, was den Leuten ein gutes Lebensgefühl gibt, was Spaß macht und deswegen Muki. Also quasi Mucki ist dann das Vehikel, den Leuten auch ein positives Lebensgefühl zu geben. Und im Fall zum Beispiel dieser Mango-Molken oder der Ananas-Guava-Energy-Molke, die wir haben, da bekommen die Leute halt diese ganz besondere Proteinqualität gratis dazu.
Und als Convenience-Produkt quasi?
Ja, es ist schwierig quasi, muss ich leider feststellen, quasi über die Qualität, die biologische Wertigkeit vom Produkt, das zu verkaufen. Das war nicht möglich. Das als Argument hat leider nicht genug gezogen. Deswegen Mucki als Argument spricht für sich, weil die Marke lustig ist und weil die Leute einfach schon von sich aus a priori eine positive Assoziation haben zu dieser Marke, bevor sie noch überhaupt das Unternehmen dahinter kennen. Und das war dann der Grund für Mucki. Abgesehen davon, dass ich halt schon frühzeitig erkannt habe, dass dieser Trend, also dieses Protein, dieses Thema, dass es halt nichts mehr ist, nur von quasi Bodybuildern, sondern dass es einfach in die Breite der Bevölkerung gehen wird. Und deswegen der bewusste Schritt, quasi die Marke Mucki zu gründen, um dann eben der breiten Bevölkerung einen Vorteil zu bieten über Protein.
Die Smucki wird von der Salzburgmilch produziert. Du hast jetzt auch das AMA-Gütesiegel drauf, habe ich gesehen, was ich sehr cool finde. Du setzt da ein bisschen auf Regionalität da. Machen ja viele Proteinhersteller nicht. Also du könntest ja sozusagen weltweit diese Milch sourcen, aber magst nicht. Du hast gesagt, nein, lieber regional.
Ja, also das letzte Mal, wo ich zum Beispiel auf den Danone-Protein-Drink geschaut habe, war die Milch aus Polen. Also man kann es ja an dem Genusszeichen bei Milchprodukten sehr gut erkennen, woher die Milch ist. In Österreich würde ich sagen, sind die meisten Produkte, die im Supermarkt sind, schon eher in Österreich hergestellt, natürlich viele auch aus Deutschland. Aber ja, also wir setzen ganz, 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 ganz gezielt auf möglichst regionale Wertschöpfung, also von so nah wie möglich. Also wir stellen das Protein jetzt auch selber her. Also die Salzburgmilch stellt das Protein auch selber her. Also das heißt quasi aus der Milch von den Bergbauernfamilien wird dann dieses Protein aufkonzentriert. Und ich meine, Mangos gibt es jetzt nicht so viele in Österreich. Also es gibt natürlich immer Limitationen quasi, wie lokal wir sourcen können. Aber alles, was wir lokal sourcen können, sourcen wir lokal.
Mucki ist eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Also ich muss auch sagen, irgendwie ist mir das plötzlich aufgefallen im Regal. Dann irgendwann die Werbung. Du hast ja sehr viel selber gemacht, hast gesagt. Du hast ja auch diese ganzen Marketing-Geschichten selber geschrieben. Wo steht es jetzt? Also wann hat es mit Mucki so richtig begonnen? 2019, 20 oder wann ist Mucki so in die Geschäfte gekommen?
Also wir sind ja seit 3 Jahren national in Österreich präsent. Also wir sind noch eine relativ junge Marke. Quasi die Konzeption hat natürlich schon viel früher begonnen. Also wir haben mit der Salzburgmilch 2020 schon begonnen, daran zu arbeiten. Wir haben auch sehr lange daran entwickelt. Aber seit 3 Jahren sind wir jetzt als Marke präsent.
Und es kämen immer neue Sorten dazu. Du hast schon gesagt, Schokomilch.
Ja, also wir sind noch ein wachsendes, also stark wachsendes, aber wachsendes Unternehmen. Wir haben irgendwo angefangen. Also wir beginnen halt also bei wenigen Produkten und wir arbeiten uns halt quasi vor. Also wir suchen natürlich immer gezielt nach Segmenten, wo wir einen Mehrwert bieten können. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Eistee, ein Segment, wo klassisch halt sehr viel Zucker drin ist. Jetzt haben wir Müsli, zuckerfrei, ohne Fett, mit halt mehr Protein, sättigt mehr. Und wir machen jetzt halt immer mehr Lebensmittel und auch Sorten von Produkten, die wir schon haben. Ja, also wie wir halt als Unternehmen wachsen können, machen wir dann auch mehr Produkte. Also die Vision ist, eines der führenden Protein-Lebensmittelunternehmen zu werden.
Wenn wir jetzt bei Mucki bleiben, was ist jetzt der Topseller? Was wird am meisten gekauft? Vanille, Mango oder schon Schoko?
Also wir haben uns ja jetzt die Nielsen-Daten gegönnt für den österreichischen Markt, weil das für uns natürlich auch ein tolles Argument ist. Es gibt 40 Proteindrinks etwa am Markt in Österreich.
40?
40, ja. Okay. Unsere beiden absoluten Topseller, die ganz, 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 ganz oben sind bei den Topseller, wir sind immer mindestens unter den Top 4 vom Umsatz pro Markt, sind das Mukki Mango Maracuja Whey und die Vanille. Jetzt ganz neu rausgekommen ist die Schokomilch, Kakao vegan hatten wir ja bereits und das Schwedenbomben-Schoko. Davon haben wir noch keine Nielsen-Daten, aber diese Produkte werden auch extrem gut vom Markt angenommen. Auch gerade der Schwedenbomben-Artikel, den wir haben, ist Schokokokos, Schaumkussgeschmack, ja, ist schon eher, sage ich jetzt mal, nischig, ja, wobei halt Vanille und Schokomilch sehr Mainstream sind. Also wir waren natürlich von Anfang an, haben wir dran geglaubt, dass das Produkt erfolgreich werden wird, aber die Resonanz, die jetzt gerade am Anfang war, die war überwältigend. Also.
Aber wie schafft man es dann? Ich kaufe immer beim Billa in Schladming ein. Da habe ich einmal gefragt, ob da nicht einmal vielleicht eine Schokomilch oder eben sowas kommt. Aber da sind immer nur, also ich bin schon froh, dass es Vanille gibt, aber da gibt es das Mango, dann Maracuja, glaube ich.
Du bist schon froh, wenn es nicht ausverkauft.
Ja, genau. Ja. Also am Anfang war es immer eine Katastrophe, weil es war einfach immer leer, das Regal. Ja. Und das Vanille. Wann kommt dann zum Beispiel die Schokomilch nach Schladming? Warum dauert das so lang?
Warum das so lange dauert? Ja, die Frage musst du dann in den Handel stellen. Ja, also wir sind sehr glücklich über Billa. Also wir haben 8 Artikel aktuell und 8 Artikel gibt es aktuell bei Rewe. Also es gibt ja aktuell eine Aktion mit der Schokomilch und der Schwedenbomben-Artikel bei Billa eben, Rewe. Unsere Artikel funktionieren auch sehr gut, werden gut angenommen. Deswegen nach und nach werden da auch immer mehr im Handel sein. Was natürlich im Handel ist, das entscheidet der Handel. Und
das heißt, ich muss einfach einmal zur Filialleitung gehen, Schladming, und sagen, ich hätte gern diese Schokomilch.
Ja, du müsstest zur Zentrale gehen, also bei Rewe nach Inzersdorf, bei Spar nach Salzburg, da protestieren für mehr Muckis.
Ja, ja, okay.
Ja, also prinzipiell, wir sind natürlich bemüht, möglichst viele Produkte.
Aber du kannst es umgekehrt auch verwenden. Du kannst sagen, der Hannes Reuer, den kennen sie nämlich dort überall, kannst sagen, der ist bitter enttäuscht, dass ein Schladming keine Schokomilch kriegt.
Aber ich bin mir ganz sicher, ja, ohne jetzt hier vorweggreifen zu wollen, den Entscheidungen, die Billa-Einkäuferinnen treffen, ich bin mir ganz, 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 ganz sicher, dass wir noch beim nächsten Sortimentswechsel die Schokomilch dann auch bei Billa sehen werden.
Weil, ja, cool. Sehr also, cool.
Die Artikel sind wirklich sehr stark und wie gesagt, es gibt auch sehr viele andere Artikel im Regal und viele von diesen Artikeln sind weniger stark und auch weniger gut und haben aus der Sicht dann auch nicht nur vom Konsumenten, sondern wenn es halt weniger nachgefragt ist, auch dann sicher vom Handel weniger eine Existenzberechtigung als Artikel, die dann von den Nährwerten besser sind und die dann auch besser angenommen werden vom Konsumenten.
Du hast auch vegane Produkte produziert. Vegan ist ja ein Megathema gewesen die letzten Jahre. Jetzt gibt es da auch schon ein bisschen einen kritischeren Blick. Ich habe gerade einen Podcast gemacht mit Nico Rittenau. Ich weiß nicht, ob du den zufällig gehört hast. Ein extremer cooler Typ. Sehr, sehr spannend, dem zuzuhören. Also der Podcast hat auch extrem gut funktioniert. Wie geht es euch persönlich mit der Erfahrung mit veganen Alternativen bei den Drinks?
Also ich meine, wir sind ja ein Startup und wir bemühen uns ja auch auf allen Ebenen quasi besser zu sein, planet-friendly zu sein, lokal zu sein, gut für den Planeten zu sein, was auch immer. Und wir wollten eigentlich ursprünglich Kakao ausschließlich vegan anbieten, pflanzlich. Du bekommst natürlich nicht 100% so einen guten Geschmack hin, wie jetzt mit der Milch. Wir denken, wir haben schon das Produkt extrem gut gemacht. Aber viele Leute lehnen es halt auch einfach ab, vegane Produkte zu konsumieren. Der Prozentsatz von Leuten, die gezielt nur nach Veganen suchen, ist tatsächlich sehr gering. Wir haben, glaube ich, einen Marktanteil von 80-95%, was vegane Proteindrinks im Retail angeht. Die genauen Zahlen dafür habe ich nicht. Aber wir sind die einzigen, die in der Breite da so distribuiert sind. Da hat uns Rewe auch sehr unterstützt, weil, wie ich Ihnen gesagt habe, das ist für uns ein Anliegen, dass diese Produkte in die Breite kommen. Sie sind ehrlicherweise einfach schwächer. Sie werden weniger nachgefragt als die Produkte, die jetzt auf tierischer
Basis sind. Aber sie werden weiter produziert.
Sie werden weiter produziert. Wir werden sie sicherlich weiter anbieten. Sie sind ja auch in der Fläche verfügbar. Ich denke auch, dass sie in der Fläche verfügbar bleiben werden, weil es einfach ein Angebot ist, dann auch vom Handel diesen Kunden das anbieten zu können. Weil es gibt ja Leute, die sich einfach dafür entscheiden, ausschließlich vegane Artikel konsumieren zu wollen. Und die brauchen halt auch ein gutes Angebot. Und wir sind da auf jeden Fall auch die führend, was die Qualität eben im veganen Proteinbereich anbelangt. Und dieses Angebot für diese Kundengruppe, das wird der Handel bestimmt auch aufrechterhalten. Ansonsten gibt es es bei uns auch online zu beziehen. Aber der Handel verdient auch mehr Geld mit nicht veganen Produkten, würde ich mal behaupten, im Molkereibereich, weil einfach die Nachfrage nach nicht veganen Produkten im Mopro-Segment viel höher ist.
Mhm. Alexander, jetzt möchte ich ein bisschen nochmal auf die Metaebene gehen, nochmal eine höhere Flughöhe einnehmen im Gespräch, und zwar nehmen wir nochmal die Proteine her. Der Trend ist ja in der USA entstanden, ja, diese mehr Proteine, auch dieses, die Menschen mehr Sport machen. Trotzdem ist ein unglaubliches Überfettung der Amerikaner zu sehen, ja. Übergewicht ist ja weltweit ein Riesenthema. Es ist auch ein Österreicher Thema, das Thema Übergewicht, aber die Jugendliche, sozusagen auch das Thema Adipositas, also wirklich Fettleibigkeit, ja. Das heißt, da hilft ja Protein absolut, das haben wir schon geklärt. Wie siehst du die Entwicklung? Das heißt, Amerika hat begonnen, glaube ich, vor mittlerweile, ja, kann man schon sagen, 10, 12 Jahren habe ich das beobachtet drüben, dass das Thema Protein immer stärker käme. Es ist aber auch in der USA, glaube ich, jetzt auch noch immer ein Megathema, oder? Oder merkt man da was, dass das schwächer wird?
Ich glaube, es hat schon viel früher begonnen in den USA, wenn wir ehrlich sind. Aber das Wachstum beschleunigt sich noch immer in den USA. Es ist nicht so, dass es nur weiter wächst, sondern es ist tatsächlich so, dass es in den USA noch immer schneller und schneller wächst. Da spielt jetzt auch sicherlich die Entwicklung mit dem GLP-1 eine große Rolle. Man merkt das jetzt gerade an den Molkeproteinpreisen auch. Die Molkeproteinpreise sind zum Teilweise auch nur der Anfang. Also die Nachfrage wird immer größer. Und von dem her, der Trend ist sozusagen ein Supertrend. Das ist ein Wechsel, der bleibt. Ja. Und in Europa ist es so, dass Österreich gar nicht so schlecht ist im Durchschnitt, im europäischen Durchschnitt. Also da ist sehr viel jetzt passiert die letzten Jahre. Deswegen hat das auch so ein, vielleicht ist es vielleicht auch so kontrovers, weil halt plötzlich so viele von diesen Produkten so schnell aufgepoppt sind in den Supermärkten. Aber dieser Trend wird sicherlich noch weitergehen. Und ganz wichtig auch quasi, es gibt auch Produkte, Proteinprodukte, die sind richtig schlecht. Und ich denke auch, dass die Qualität langfristig steigen wird von den Protein-Lebensmitteln, weil die Konsumenten das, was dann wirklich quasi nur Schmäh ist, dann vielleicht dann auch ein bisschen links liegen lassen. Ja. Aber das Wachstum, ich kann es dir ganz genau sagen, Europa ist es ungefähr 4 Milliarden der Markt für Protein, Lebensmittel und Getränke. Dachraum sind ungefähr 800 Millionen. In dem Segment der jetzt Protein-Milch-Mischgetränke, da haben wir die letzten 4 Jahre 24% Wachstum gehabt. Jedes Jahr quasi exakt 24% Wachstum. Also der Markt für Protein-Lebensmittel wächst rasant, während der Gesamtmarkt kaum wächst. Das heißt, es gibt einen riesigen Shift weg von quasi Lebensmittel ohne Protein zu Lebensmittel mit Protein. Und ja, die Lebensmittel mit Protein sind teurer, aber sie haben auch eine höhere Nährwertdichte und sie haben einen größeren Mehrwert. Deswegen bis zum gewissen Grad ist das auch gerechtfertigt. Aber natürlich lässt sich damit auch Geld verdienen, weswegen selbstverständlich viele sich dran versuchen. Manche machen es besser, hoffentlich Mucki. Also wir versuchen unser Bestes, es am besten zu machen, und manche machen es schlechter. Und ja.
Okay, das heißt, man darf erwarten, dass die nächsten Jahre das einfach auch bei uns noch mehr Thema wird, wenn das in der USA sich jetzt so beschleunigt,
das geht weiter.
Wachstum. Das heißt, es geht weiter und wird noch mehr wahrscheinlich in den öffentlichen Diskurs kommen. Man wird mehr Produkte sehen und die Menschen werden es mehr konsumieren.
Also in Ländern wie Deutschland, also Deutschland ist pro Kopf die Hälfte hinter Österreich, Schweiz, Niederlande, Italien, sowas. Da in Ländern wie Deutschland wird es noch viel stärker wachsen. Deutschland ist einfach föderaler organisiert, deswegen der Proteintrend war früher in Deutschland. Aber er ist jetzt erst quasi am sich durchsetzen, weil das halt quasi so föderal organisiert ist in Deutschland. In anderen Ländern wie zum Beispiel Österreich ist der Lebensmitteleinzelhandel sehr viel zentraler organisiert. Das heißt, die Entwicklung geht schneller. Andere Länder wie aber zum Beispiel jetzt die Niederlande oder so innerhalb von Europa, die sind sehr viel weiter als Österreich. Und da wird auf jeden Fall sehr viel passieren. Also es wird sehr viel mehr Protein-Lebensmittel geben. Prinzipiell jede positive Entwicklung, wenn man sie übertreibt, kann natürlich auch ins Negative verkehrt werden oder sich entwickeln. Aber die Grundidee von Protein als Nährstoff, den wir definitiv brauchen, davon quasi mehr zu uns zu nehmen und weniger von dem, was quasi optional ist, Zucker, Fett, von dem wir zu viel zu nehmen. Diese Grundidee ist eigentlich sehr positiv. Von dem her stehe ich dieser Entwicklung positiv gegenüber. Und wir geben uns halt die Mühe, dass wir diesen Prozess möglichst viel mitgestalten und möglichst gute Produkte dann verfügbar machen.
Jetzt gehen wir schon langsam zum Schluss vom Podcast, was mir noch ganz persönlich wichtig ist, weil ja jetzt sehr viel diskutiert wird. Was macht es jetzt gerade mit den Jungen? Man sieht dann auf Insta 16, 17, 18-Jährige, die was top trainiert sind, muskulös sind. Ich habe da meine ganz persönliche Meinung dazu. Mir ist lieber ein Jugendlicher, der was auf seinen Körper schaut, ja, und ihn leistungsfähig macht. Dann gibt es ja diese andere Gruppe, die sagt, nein, du kannst sein, wie du willst, und wenn du 30 Kilo zu viel hast, ist das auch in Ordnung. Sicher nicht so. Also da geht es mir gar nicht um die Schönheit, sondern es geht mir um die Gesundheit, ja. Weil ein fitter, leistungsfähiger Körper, ja, mit dem kannst du einfach alles machen. Und ich glaube auch, dass unser Gesundheitssystem langfristig gesündere Menschen braucht, ja. Und wenn ich mich einfach gehen lasse und dann aber auch noch sage, nein, das passt schon. Meine, die haben halt 40 Kilo zu viel, ist ja wurscht, ja, habe ich halt einen Murz am Bauch, ja. Ich glaube, da geht es mir nicht um einen Schönheitswahn, sondern ich glaube schon, und wenn ich dann eben die Leute im Altersheim sehe, dass das absolut Sinn macht, ja, dass ich mich bewege, dass ich Sport mache, dass ich mich gesund ernähre und dass ich mich proteinreicher ernähre, weil die Kohlenhydrate machen uns halt, die brauchen wir auch, aber die machen uns halt langfristig träge und vor allem halt sehr viel verantwortlich für Übergewicht.
Ja, also ich denke, es ist eine sehr positive Entwicklung, dass die Jugend sehr früh sehr stark Gesundheit interessiert ist. Ja, es beeinflusst ja ganze Wirtschaftszweige. Also die Jugend macht weniger Party, trinkt weniger Alkohol, isst aber mehr Protein. Dann sagen Leute, okay, die Jugend soll nicht so viel Protein essen. Ja, also ist das jetzt schlechter als Party machen und Alkohol trinken? Ich glaube nicht. Ja, natürlich gerade im jugendlichen Enthusiasmus übertreiben es viele auch, gerade bei diesen Boostern vielleicht. Ja, aber in Summe verfolgen viele Jugendliche damit halt immer noch eben einen gesunden Lebensstil. Und auch wenn das manchmal Stilblüten treibt, ist das, denke ich, eine sehr positive Entwicklung.
Also, ich glaube auch, wenn ich mir denke, vor Jahren hat man das einmal gehört, ja, die Jungen dann nur noch Koma saufen, das war noch alles vor Corona, da müssen wir eingreifen, so viel Alkohol, so viel. Jetzt sagt man natürlich, mein Gott, dass wir die Jungen trinken keinen Alkohol mehr. Ja.
Das ist schlimm.
Nein, ja, wirklich. Es ist so,
und rauchen weniger.
Und rauchen noch viel weniger. Also es ist schon so, es ist nie recht, wie man es macht. Ja.
Ja, also als ich Teenager-Alter war, war das die Sache mit den Alkopops. Quasi mit dem Koma saufen. Ich meine, da kann man zu Recht sich Sorgen machen, sage ich jetzt mal so. Ob die Jugend jetzt zu viele Proteine nimmt, ein Proteinpudding zu viel ist oder zu wenig, ein Proteinshake zu viel oder zu wenig. Ich glaube, das ist nichts, wo man sich jetzt große Sorgen machen muss.
Sehr gut. Wenn du an die Zukunft jetzt denkst von Muki und von deinen Unternehmungen und auch von dir persönlich, wie wird dein Weg weitergehen und wie hoffst du, dass sich Muki entwickelt?
Ja, ich hoffe natürlich, dass wir noch weiter viele Menschen begeistern können für einen gesunden Lebensstil. Das ist ja die Mission von Muki, nicht nur einfach Lebensmittel zu verkaufen, sondern quasi einen Lebensstil gemeinsam zu pflegen, einen gesunden Lebensstil. Und ja, also wir haben auf jeden Fall noch ganz viele verschiedene Produkte geplant mit der Salzburgmilch. Wir sind da immer am Tüfteln, immer am Entwickeln, geben uns da immer die größte Mühe, neue, geniale Produkte zu machen.
Ja, und für die, wie du richtig gesagt hast, auch für die Salzburger Bergbäuerinnen und Bergbauern eine coole Geschichte, weil dadurch diese hochwertige Milch auch sozusagen als tolle Proteinquelle hergenommen wird. Also taugt mir persönlich auch sehr, muss ich sagen.
Das ist ja das, was uns zusammengebracht hat, dieser Premium-Gedanke, dass quasi die Salzburgmilch halt sehr hochwertige Rohstoffe hat, der großen Wert drauf legt, auch auf die Nachhaltigkeit, auf das Tierwohl. Und wir halt eben aus dem Premium-Protein-Bereich kommen mit der Erfahrung, 13 Jahre Erfahrung sind es jetzt. Und da haben wir uns dann eben zusammengefunden und das ist, denke ich mal, eine perfekte Partnerschaft, um die bestmöglichen Produkte für die Konsumenten und Konsumentinnen in Österreich zu liefern.
Das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Danke, Alexander. Danke. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben in deinem Podcast über das Thema Proteine, über Muki natürlich. Und ich freue mich wirklich auch, dass du diesen Weg für dich so gehen kannst, weil ich weiß ja, es waren auch schwierige Jahre dabei, wo man vielleicht auch zweifelt, aber so geht es halt jedem Unternehmer. Und du hast uns bewiesen, wenn man dann durchhält und trotzdem weitermacht, irgendwann auf einmal geht es auf. Und das ist total schön. Und ich kann dir nur von meiner Seite wünschen, dass du top erfolgreich bist und wer weiß, wie weit sich Muki noch entwickelt. Wer weiß, ob du dann in 5 Jahren noch mit mir noch sprichst, weil du so erfolgreich bist. Na, schauen wir mal. Aber ich glaube, du machst sehr viel richtig und dafür ein großes Danke und Gratulation. Danke auch bei euch, dass du wieder mit dabei warst, dass du wieder mit dabei warst. Ich denke, für mich auch eine sehr spannende Folge, weil man ja wieder was dazulernt und hilft vielleicht in dieser ganzen Diskussion der Proteine doch um einiges weiter. Danke und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.